Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier meldet sich wieder der politische Thüringen-Podcast Reden wir über Thüringen aus dem Studio von Funke Medien in Thüringen. Funke Medien, das sind die Zeitungen und Internetportale der Thüringer Allgemeinen, Thüringischen Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung. Mit mir im Studio ist heute mein Kollege Kai Mutra, bei uns in der Redaktion zuständig für alles, was Blaulicht heißt, was Justiz heißt, aber eben auch, was Landesverteidigung, was Bundeswehr heißt. Und wir haben einen besonderen Gast, den wird Kai Mutra Ihnen und euch gleich vorstellen. Mein Name ist Fabian Klaus, ich bin landespolitischer Reporter bei den drei genannten Tageszeitungen. Hallo Kai, loslegen bitte.
Hallo Fabian und auch Ihnen einen schönen guten Tag. Wir haben einen besonderen Gast und zwar Oberst Glab. Er ist der Kommandierende des Landeskommandos seit September des vergangenen Jahres, war zuvor unter anderem als Referatsleiter im Verteidigungsministerium tätig und von 2009 bis 2012 kommandierte er das Raketenartilleriebataillon in Sondershausen. Also er kennt den Freistaat Thüringen und ist jetzt Thüringens oberster Soldat. Und damit, Herr Oberst, zur ersten Frage. Sie sind häufig in Uniform unterwegs, auch auf dem Weg zur Arbeit. Wie reagieren eigentlich die Thüringer auf Sie, wenn Sie in Uniform unterwegs sind?
Ich habe ausschließlich positive Resonanz auf das Tragen der Uniform hier in Erfurt, aber auch in Thüringen. Ich reise am Wochenende mit der Bahn in Uniform an, sehe jeden Sonntagabend die Menschen am Bahnhof und morgens früh, wenn ich mit Bus und Tram unterwegs bin, genauso und abends bei der Rückfahrt auch. Ich muss wirklich einen Dank an die Thüringer Bevölkerung auch geben. Die Soldaten sind hier offenkundig gut gelitten.
Wenn Sie sagen, Sie haben ausschließlich positive Resonanz, würde mich mal so irgendwie ein konkretes Beispiel interessieren, was Ihnen da direkt in den Kopf kommt. Werden Sie da angesprochen oder applaudiert man Ihnen, wenn Sie da irgendwo vorbeilaufen? Wie äußert sich das?
Ganz konkret, letzte Woche in der Tram 6 vom Hauptbahnhof in die Steigerstraße, auf der Höhe des Kaffeetrichters, kommt ein Mann, ein Älterer, auf mich zu und sagt zu mir, ich wollte Ihnen mal ganz herzlich Danke sagen für den Dienst, den Sie für unser Land leisten. Wir kamen dann noch kurz ins Gespräch, ich musste an der Hochheimer raus, aber so etwas passiert mir nicht nur einmal, sondern regelmäßig hier in Thüringen.
Sie haben es gesagt, die Soldaten scheinen in Thüringen offensichtlich gut gelitten zu sein. Konkretes Beispiel haben wir gehört. Gehen wir mal ein bisschen inhaltlich in die Auseinandersetzung beziehungsweise ins Gespräch, reden mal über militärische Infrastruktur. Herr Oberst, Sie haben vor wenigen Tagen die Heimatschutzkompanie Thüringen an das Heer abgegeben. Sagen Sie uns mal, wie viele Soldaten und Reservisten dienen aktuell eigentlich unter Ihrem Kommando?
In meinem Kommando seit dem 1. April dienen jetzt noch 63 Soldaten. Da im Rahmen der Reorganisation der Bundeswehr alle kleineren Dienststellen wie die Sportgruppe in Oberhof, das Familienbetreuungszentrum, beorderungsunabhängige Reserve und so weiter vollständig abgegeben haben und das Landeskommando sich zukünftig nur noch um 3 Säulen kümmert. Die zivil-militärische Zusammenarbeit mit dem Freistaat Thüringen. Dann im Bereich Amts- und Katastrophenhilfe die Koordination zu machen, wenn Bundeswehr zum Einsatz kommt. Und drittens die neue und auch die Hauptsäule, die Planung der nationalen territorialen Verteidigung für den Freistaat Thüringen im Gesamtkonzert der Bundesrepublik Deutschland.
Es ist ja fast ausnahmslos so, dass Reservisten in den Kreisverbindungskommandos den regionalen Kontakt zur kommunalen Verwaltung halten und da eben eingesetzt sind. Sagen Sie, droht Thüringen eigentlich bei der weiteren Entwicklung der Bundeswehr eine zivile Krise, weil die Bündnis- und Landesverteidigung wieder in den Mittelpunkt gerückt ist?
Das möchte ich so nicht annehmen. Ich erlebe momentan in der tagtäglichen Zusammenarbeit und zwar im Schwerpunkt momentan mit dem Innenministerium und dort auf allen Ebenen, vom Minister bis auf die Sachgebietsarbeitsebene, ein hohes Engagement darin, sich mit der neuen außen- und sicherheitspolitischen Situation, so wie wir sie tagtäglich gespiegelt bekommen, auch in der Öffentlichkeit und in den Medien, intensiv auseinandersetzen und den Weg nach vorne suchen.
Ich will nochmal einen Seitenstrang nochmal aufmachen. Ich hatte jüngst ein Gespräch mit einer Pandemieforscherin von der Uniklinik Jena, die eben auch auf diese helfenden Hände der Soldatinnen und Soldaten nochmal rekapituliert hat während der Corona-Pandemie. Jetzt reden wir ja natürlich darüber, Deutschland, Thüringen verteidigungsfähig zu halten, droht uns möglicherweise ein Krieg. Und die Pandemieforscherin meinte, naja, wir werden wohl, wenn eine nächste Pandemie kommt, nicht wieder auf die helfenden Hände aus der Bundeswehr zurückgreifen können und machte oder argumentierte daraus eben auch zivile Krise. Wissen Sie, was ich meine?
Also wenn es darum geht, Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung im Rahmen einer jetzt als Gedankenspiel weiteren Pandemie zu bringen, müssen wir genau hinschauen, welche Soldatinnen und Soldaten bringen wir zum Einsatz? Reden wir über Reservistinnen und Reservisten oder reden wir über aktive Soldatinnen und Soldaten in unseren Verbänden, so wie wir sie in Thüringen kennen? Im Bereich der Reservistinnen und Reservisten sehe ich weniger das Problem, denn so wie es mit der Freiwilligkeit auch während der Corona-Pandemie funktioniert hat, mute mich mir an, hier zu sagen, das wird auch bei einer nächsten Pandemie, die hoffentlich nicht kommt, aber nichtsdestotrotz möglich sein. Der Rückgriff auf aktives Personal, und lassen wir mal eine Pandemie vielleicht weg, sondern eine Naturkatastrophe, ist natürlich immer unter zwei Szenarien zu betrachten. Sind wir in der Einsatzvorbereitung an der NATO-Ostflanke oder leben wir in dem Zustand des Friedens, so wie wir ihn jetzt momentan kennen? In dem einen Fall sind weniger helfende Hände, aktive Truppe da, im anderen Fall wären sie noch da. Das müssen wir allerdings situativ dann bewerten und auch dann schauen, wer dann zum Einsatz kommen kann, wenn der Bedarf besteht.
Aber wir sind aktuell natürlich in der Situation, fasse ich nochmal zusammen, dass weniger helfende Hände da wären, als wir es aus Friedenszeiten kennen.
Die Rechnung unterschreibe ich so nicht. das sage ich nochmal. Wir müssen schauen, in welcher Situation wir sind. In der jetzigen Situation, trotz einer angespannten außen- und sicherheitspolitischen Lage, sind genauso viel helfende Hände da wie vorher. Sollte die NATO sagen, im Rahmen der Abschreckung, es werden Kräfte an die NATO-Ostflanke verlegt, dann sind tatsächlich weniger helfende Hände da. Aber das müssen wir sehen, was an der Situation auch benötigt wird. Das ist momentan absolut müßig und ich kann da auch keine Zahlen Ihnen geben und würde es auch nicht tun.
Aber ich habe es immerhin versucht, Herr August.
Das war ein Versuch wert.
Ja, ne? Reden wir mal über Prompt der Landesregierung, oder?
Genau, Herr Klaus hat es schon angesprochen und Sie darauf hingewiesen. Es gibt eine intensive Zusammenarbeit, vor allen Dingen mit dem Innenministerium. Was mich aber trotzdem noch mal interessiert, ist generell die Zusammenarbeit mit der Brombeer-Regierung, weil da sind ja drei ganz unterschiedliche Fraktionen, die zusammenarbeiten. Und beim BSW ist es ja durchaus so, dass das eine Partei ist, die jetzt nicht unbedingt an jedem Punkt die Bundeswehr unterstützt, auch nicht unbedingt die NATO-Aktivitäten offen nach außen hin unterstützt. Wie haben Sie die Zusammenarbeit bisher wahrgenommen mit der Landesregierung?
Also ich habe, und auch das vorneweg, ausgesprochen positive Erfahrung mit der neuen Landesregierung hier in Thüringen. Ich stehe persönlich in einem ganz engen Austausch mit Minister Schütz vom Infrastruktur- und Digitalisierungsministerium und wir unterhalten uns momentan monatlich über den Passus im Koalitionsvertrag, nämlich die Bundeswehrinfrastruktur und auch den Investitionsstau, den wir dort haben, so schnell wie möglich abzubauen. Und ich sag mal, auch in diesem Bereich, in einem von vielen Infrastrukturbereichen, die wir in Thüringen haben, schneller voranzukommen, auch die Bundeswehrinfrastruktur zu stärken. Ja, im Innenministerium mit Minister Mayer habe ich bereits darüber gesprochen und auch mit der Staatskanzlei, sowohl zum Ministerpräsidenten, aber auch zur Staatskanzlei selbst mit dem Staatsminister, habe ich hervorragende und auch sehr offene Kontakte und wir sind da in einem ständigen Dialog. Die außen- und sicherheitspolitische Diskussion, die ja auch ansatzweise im Rahmen des Landtagswahlkampfs hineingezogen worden ist in den Freistaat Thüringen, ist für diese Themen, die wir hier in Thüringen behandeln, zurzeit für mich kein Thema, in dem wir irgendwelche Bremsen oder sonst irgendwas hätten. Auch nicht mit Minister Schütz.
Mal zurückfragen, Sie haben den Passus im Koalitionsvertrag angesprochen. Was ist denn Ihre Erwartungshaltung, wenn Sie sagen, Sie reden monatlich mit Minister Schütz darüber? Dann kann man natürlich monatlich regelmäßig miteinander reden und es passiert nichts. Oder es passiert dann eben auch irgendwas. Haben Sie schon konkrete Vereinbarungen getroffen?
Was wir aktuell besprechen und wo wir auch dran sind, ist die von der vorherigen Regierung eingesetzten Taskforce Bundeswehrinfrastruktur für den Freistaat Thüringen. Die gibt es jetzt seit 12 Monaten. Hier haben wir vor uns in den nächsten 2 Monaten einen Sachstand aufstellen zu lassen. Minister Schütz ist neu, ich bin auch neu. Wir haben noch andere Mitspieler in diesem gesamten Konzert, was Bundeswehrinfrastruktur angeht, bis nach Berlin hoch. Und von dort aus auch die verfügbaren Mittel, die wir für die Thüringer Bundeswehrinfrastruktur haben, schneller zum Abfluss zu bringen.
Das heißt, Anfang Juni müssten Sie wissen, wie das Geld, was für Thüringen bereitgestellt wird, ausgegeben wird, welche Infrastrukturmaßnahmen angegangen werden, auch in welchem Zeitraum?
Also was ausgegeben wird, wissen wir für dieses Jahr ohnehin, weil die Planungen sind letztes Jahr abgeschlossen worden. Es geht darum, wie wir ab 2026 fortfolgend das Investitionsvolumen steigern können. Und hierfür bedarf es unterschiedlicher Maßnahmen, sowohl auf Seiten der Landesregierung und auch der Landesverwaltung, die natürlich das am Ende des Tages umsetzen müssen. Genauso die Verfahren, die wir im Bereich der Bundeswehr im Übergang zur Landesregierung dann haben, so hinzubekommen, dass wir schlichtweg das verfügbare Geld schneller verbaut bekommen. Darum geht es.
Das heißt, wenn es gut läuft, weniger Bürokratie, dann auch effizienter zu arbeiten.
Weniger Bürokratie. Regelmäßig sind es aber unsere internen Abläufe. Und zwar nicht den Finger auf irgendjemand anders gebracht, sondern jeder für sich selbst. Ist jeder Prozessschritt wirklich notwendig? Oder geht es einfach nur darum, etwas zu machen? Das haben wir seit 30 Jahren so gemacht. Lass uns auch die nächsten 20 Jahre machen.
Ihr Kommando besteht ja nicht nur aus der obersten Führung, sondern Sie haben ja die Kreisverbindungskommandos, die in die Kommunen rein jeweils die Zusammenarbeit aufrechterhalten. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Sie haben seit Amtsantritt, wenn ich richtig informiert bin, alle Kreisverbindungskommandos bereist, besucht. Dort sind ausschließlich Reservisten im Einsatz, was ja nochmal eine besondere Herausforderung auch darstellt.
Das ist so. Wir haben 22 Kreisverbindungskommandos, ein Bezirksverbindungskommando zum Landesverwaltungsamt und noch ein Verbindungskommando speziell fürs Innenministerium. Ich habe mit den Leitern oder stellvertretenden Leitern alle 22 Landrätinnen und Landräte beziehungsweise Oberbürgermeister haben wir ja besucht. Die waren jemals mit dabei. Ich habe meine Kreisverbindungskommandos alle 3 Monate ein Wochenende bei mir in der Kaserne, weil, wie Sie gesagt haben, Reservisten das sind. Und die das, ich sag mal, in ihrer Freizeit neben ihren normalen Berufen machen. Die Einbindung funktioniert herausragend gut, insbesondere auch das, was ich auf der Kommunalebene gesehen habe. Alle unsere Verbindungskommandos sind ganz tief integriert in die Katastrophenschutzstäbe, die ja auf der Kommunalebene ihre Arbeit bringen müssen. Und von dem her sage ich es mir für Thüringen, was diesen Bereich angeht, überhaupt nicht bange, sondern ich bin sehr dankbar dafür, was auch mein Vorgänger und die Männer und Frauen in den KVKs tagtäglich leisten.
Ich würde mal zurückblicken wollen gerne auf den Jahresempfang der Bundeswehrstandorte hier in Erfurt, wo Sie ja von der zivilen Seite der Gesellschaft, so ähnlich haben wir es dann auch getitelt, Anstrengungen gefordert haben, um die Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit zu stärken. Sagen Sie uns mal, wie war das gemeint?
Wir hören sehr, sehr viel immer wieder über den Operationsplan Deutschland. In den Medien, auch in der aktuellen Diskussion, bei Empfängen, bei Ansprachen. Der Operationsplan Deutschland ist allerdings nur die Hälfte einer kompletten Medaille, nämlich eine Seite, wenn wir über gesamtstaatliche Verteidigung sprechen. Es geht darum, dass wir einen militärischen Anteil haben und einen zivilen Anteil. Und der militärische Anteil ist aktuell sehr weit fortgeschritten für das, was wir uns vorgenommen haben und wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Im Bereich der Zivilverteidigungsplanung, und das bekomme ich auch bestätigt, sind noch eine Menge an Anstrengungen zu bringen. Und das hat auch etwas damit zu tun mit dem Mindset, was viele Menschen, ob sie in öffentlicher Verwaltungsverantwortung sind oder aber auch privat sind, mitnehmen. Es geht einfach nicht weiter, dass sich irgendeine Organisation, ich sage ganz bewusst irgendeine, um die Sicherheit von uns allen kümmert und dann passiert schon nichts. Das funktioniert bei dem Szenario, was wir zurzeit haben, wofür auch der Operationsplan Deutschland ja hochgefahren worden ist, in einer außen- und sicherheitspolitischen Situation, wie wir sie uns heute finden, so nicht mehr weiter. Und das war mein Appell beim Neujahrsempfang zu sagen, wir brauchen hier mehr Anstrengung. Und die Anstrengungen beginnen bei jedem Einzelnen zu Hause.
Aber was heißt das konkret bei jedem Einzelnen zu Hause?
Ein Beispiel. Ich gehe davon aus, dass Sie mit mindestens einem Mobiltelefon ausgestattet sind und regelmäßig aufgefordert werden, Updates zu machen auf Ihrem Mobiltelefon. Wahrscheinlich werden Sie das tun. Genauso wird es vielleicht mit Ihrem Computer zu Hause sein. Dort fängt es aber schon an, dass viele gar nicht automatisiert die Updates drin haben. Das ist nur der Bereich Internetsicherheit. Wenn Sie abends nach Hause kommen, gehe ich auch davon aus, dass Sie Ihre Tür abschließen, dass Sie Ihr Fahrrad abschließen, dass Sie unter Umständen, je nachdem, wo Sie sind, Ihr Fahrzeug in eine Garage bringen. Von dort aus beginnen, sind Sie in einem persönlichen Bereich drin, wo Sie sich versuchen, abzusichern. Eine gewisse gefühlte Sicherheit herzustellen. Wenn Sie zur Arbeit gehen, gerade eben unten beim Hereinkommen, kamen wir gar nicht rein, weil Sie eine Zugangskarte brauchen, weil Sie nicht möchten, dass jeder hier durchläuft, um Dinge hier abzusichern. Und so geht es in jedem anderen Betrieb genauso weiter. Wie sichert sich ein Bäcker mit seiner Software ab? Wie geht das weiter bei einem Metzger, bei einem Schreiner oder bei einem Werkzeugmacher? Und das können Sie dann immer weiter skalieren, je höher die Firmen kommen. Jeder und jede, beruflich oder privat, ist aufgefordert, und tatsächlich ist das auch mein nachdringlichster Wunsch und meine Bitte, zu schauen, wie kann ich mich denn gegenüber einer krisenhaften Situation vorbereiten? Und es ist vollkommen egal, wann der Strom ausfällt und wodurch er ausfällt. Das Ergebnis für das Individuum ist immer das gleiche. Irgendetwas funktioniert nicht. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit einer solchen Situation um? Und die ist natürlich auch hilfreich, wenn ich sie in einer Jetzt-Situation bereits beschrieben habe, wenn ich in einer anderen, vielleicht außen- und sicherheitspolitischen angespannteren Situation bin, mich mit Sabotage auseinandersetzen muss oder vielleicht sogar verdeckten Angriffen, mit einer Drohnenüberflug, mit einem Störung der Netze und so weiter und so fort. Darum geht es mir als Soldat, ich sage Ihnen das aber auch ganz persönlich, als Staatsbürger, auch wenn ich die Uniform nicht anhabe.
Da stelle ich mir natürlich die Frage, wir haben uns ja an Friedenszeiten gewöhnt. Wir leben seit 80 Jahren im Frieden. Ja? Und irgendwer muss jetzt das, was Sie gerade sagen, was Sie einfordern, irgendwer muss ja mal damit anfangen. Von wem erwarten Sie da konkrete Schritte, um den Bürgerinnen und Bürgern draußen zu sagen, das muss jetzt sein? Also wir kommen ja, oder der Grat, um dann in die Prepper-Szene abzudriften, ist ja ganz, ganz schmal zwischen notwendigen Vorkehrungen und übertriebenem Hamstern. Ja. Aber wer muss das machen? Also das kann ja nicht die Bundeswehr machen.
Nein, das ist auch gar nicht die Aufgabe der Bundeswehr, das zu machen. Aber wir sind natürlich ein Teil, der sich selbst auch vorbereitet. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, als Minister de Maizière, als Innenminister, sein berühmtes Papier rausgegeben hat, im Bereich für Katastrophenschutzlagen sich vorzubereiten. Wenn Sie das heute noch ziehen, das ist so aktuell wie 2012 oder 2013, als es rauskam, sich das einfach mal anzuschauen, für jeden nachzugucken, was kann ich denn zu Hause unter Umständen in Kleinstbereichen, und da sind wir eben nicht in der Prepper-Szene, das war auch nie der Aufruf, in die Prepper-Szene zu kommen, zu machen, wie habe ich vielleicht 2 oder 3 Kästen Wasser da? Habe ich vielleicht etwas zu essen da, was jetzt nicht jeden Tag natürlich wie eine Tiefkühlpizza oder sonst irgendwas lecker daherkommt, sondern was ich vorhalten kann und womit ich unter Umständen 1, 2, 3, vielleicht auch mal 4 Tage durchkommen kann. Danach werden wir sowieso hoffentlich Lösungen haben, denn so lange Stromausfall, Netzausfall wird ganz andere Probleme in jeder Stadt und auf jeder Straße bringen, die es hat. Aber das hat etwas damit zu tun, im Kopf, ich sag mal, einen kleinen Schalter umzulegen. Es kann sein, dass es nicht so friedlich weitergeht, wie wir es in den letzten von Ihnen angesprochenen 80 Jahren erlebt haben.
Ich würde noch mal ein konkretes Thema gerne ansprechen, was ja auch was mit Infrastruktur zu tun hat. Wir kamen davon, dass Sie gesagt haben, die zivile Seite muss mehr Anstrengungen unternehmen, Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit herzustellen, zu stärken. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was jeder Einzelne auch tun kann. Jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal an einen Punkt, wenn wir draußen uns die Straßen und die Brücken angucken, da haben wir, naja, würde ich sagen, durchaus Nachholbedarf, was Sanierungen angeht. Was muss denn eigentlich in Thüringen aus Sicht des Landeskommandanten passieren, damit wichtige Infrastruktur, die ja auch zivile Infrastruktur ist, künftig auch militärischen Anforderungen des Heimatschutzes entspricht?
Im Bereich der Infrastruktur sprechen wir immer über zivile Infrastruktur. Lassen wir mal die Kasernen und gegebenenfalls militärische Flughäfen außen vor. Der Tiefwasserhafen in Erfurt ist noch nicht gebaut, also haben wir keine marinierten Probleme
momentan. So ist es wohl.
Also alles das, was wir an Straße und Schiene zum Beispiel sehen, ist natürlich etwas, was die Bundeswehr im Falle einer Aktivierung des Operationsplans und dann der Verlegung von NATO-Truppen, aber auch natürlich der eigenen Truppen an die NATO-Ostflanke mit benutzt. Von dem her ist unser Wunsch, dass die Infrastruktur in einem bestmöglichen Zustand ist. Das ist aber nicht nur ein militärischer Wunsch, das wünschen wir uns alle.
Das wünscht sich auch Minister Schütz für
das wünscht,
alle.
Ja. Wenn Sie jetzt angucken, Carola-Brücke in Dresden haben wir ein Beispiel oder jetzt das Neueste im Großraum Berlin, wenn Sie sich die A100 anschauen. Da sehen Sie, was passieren kann, wenn ein kleines Infrastrukturbauwerk nicht mehr zur Verfügung steht, was das für Probleme hat. Und wir reden momentan nicht von einer Sabotage bei diesen beiden Dingen, sondern schlichtweg über Ermüdung, weil überaltete Infrastruktur. Infrastruktur ist für unser Land, wie jedes andere übrigens auch, lebensnotwendig. Um unsere Waren zu transportieren, um Menschen zur Arbeit zu bringen, um alles andere in unserem Leben zu gestalten. Und von dem her kann ich nur wünschen und jeden darin bestärken zu sagen, seht zu, auch mit dem Infrastrukturzusatzpaket, was jetzt gekommen ist von dem Bundestag mit der Grundgesetzänderung, bringt es an die richtige Stelle, wenn möglich in einer günstigen Zeit. Aber auch hier müssen wir natürlich schauen, wie bekommt man so viel Geld mit den verfügbaren Baufirmen auch unterwegs. Aber da denke ich, gibt es hinreichend Möglichkeiten, das Geld unterzubringen. Wir brauchen es alle.
Herr Oberst Glab, die aktuelle Diskussion in der Bevölkerung zeigt aber, dass zumindest Teil der Bevölkerung die Gefahren, die möglicherweise drohenden Auseinandersetzungen und Ähnliches gar nicht so wahrnimmt, wie Sie sie jetzt als Bundeswehrsoldat sehen. Wie würden Sie die Bevölkerung überzeugen wollen und darauf hinweisen, dass zumindest die ersten Schritte, die Sie gerade erwähnt haben, ganz wichtig sind, um irgendwann in der Lage zu sein, wenn der Krisenfall eintritt, auch verteidigen zu können?
Ich gehe einen Schritt zurück. Alles das, was wir bereits für Katastrophenfälle oder für Ausfälle bereits heute, nochmal, ohne eine militärische Auseinandersetzung vorbereiten können, hilft auch im Fall, wenn wir in eine militärische Auseinandersetzung kommen könnten. Ein Hochwasser im Rahmen einer Talsperre, die kann auch bei einem Hochwasser unter Umständen überlaufen und zu katastrophalen Ergebnissen für die Zivilbevölkerung führen. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass in einer militärischen Auseinandersetzung solch eine Talsperre Ziel einer militärischen Sabotageaktion oder eines anderen Angriffs wird. Das Ergebnis nochmal, wie ich bereits schon mal sagte, ist allerdings für die Bevölkerung in diesem Tal, wo wir sind, absolut die identische. Und hier ist die Frage, wie wir uns vorbereiten können. Und an zivilen Katastrophen haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht zu wenig gehabt. Es waren viel zu viele. Und hier gibt es immer wieder die Erkenntnis, dass wir in vielen Bereichen schlichtweg zu schlecht vorbereitet sind. Das hat auch etwas damit zu tun, dass uns Personal in den zivilen Hilfsorganisationen fehlt. Da könnten wir dann schon wieder sagen, wie kann ich mich auch vorbereiten, indem ich das Ehrenamt stärke, indem ich appelliere zu sagen, kommt doch dazu und schaut euch mal an, wie das bei einer freiwilligen Feuerwehr ist, wie ist es unter Umständen beim Technischen Hilfswerk oder bei anderen Hilfsorganisationen.
Wir hatten es ja zur Einführung schon mal kurz erwähnt. Vor wenigen Tagen, am 1. April, wurde der Heimatschutz, also die Landesverteidigung, bundesweit in einer Heimatschutzdivision beim Heer zentralisiert. Vorher unterstanden ihnen so etwa 120 Reservisten. Jetzt haben sie schon die Zahl gesagt, sie haben weniger Soldatinnen und Soldaten. Nur noch mal die Frage, war das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt, das jetzt so zu machen, wie es stattgefunden hat?
Ja, ich finde die Entscheidung, den Heimatschutz zu zentralisieren, unter eine Führung zu stellen, in der Ausbildung, in der die Regeneration, der beabsichtigte weitere Aufwuchs, aber auch die Ausrüstung aus einer Hand herausgefahren wird, für absolut richtig und habe sie auch unterstützt. Die Menschen, die ich abgegeben habe, die fehlen mir im persönlichen Kontakt. Aber hier muss ich tatsächlich dann sehen, wo haben wir zwischen einer emotionalen Bindung und ich sag mal einer fachlich vollkommen sinnlogischen Zusammenlegung und damit auch ganz andere Wirkmöglichkeiten in der Führung. Keinen Widerspruch drin, sondern etwas, was ich schlichtweg emotional zu ertragen habe, aber die Entscheidung für absolut richtig halte. Und es ist gut, dass wir das gemacht haben.
Oberst, in Thüringen, jetzt, Sie haben weniger Soldaten, dann sind das natürlich nicht alle Soldaten, die es hier in Thüringen gibt. Es gibt ja insgesamt so etwa 6.000 bis 6.200, glaube ich, Soldatinnen und Soldaten. verteilt auf zahlreiche Kasernen. Ich nenne mal nur Bad Frankenhausen, Bad Salzungen, Gera, Gotha. Das sind die Bataillone der sächsisch-thüringischen Panzergrenadierbrigade 37. In Erfurt Logistikkommando und Informationstechnikbataillon. Diese starke, insgesamt starke Präsenz der Bundeswehr, wie wirkt sich die auf Ihre Arbeit konkret aus oder hat es gar keine Auswirkung?
Na, die Truppenteile, die wir hier in Thüringen haben, haben grundsätzlich ja eine truppendienstliche Führung. Sie haben ja gesagt, Brigade 37 hat natürlich hier einen Schwerpunkt. Das Informationstechnikbataillon über das Kommando ZIR aus der Rheinschiene heraus. Aber territorial gehören sie mit in meinen Verantwortungsbereich. Das heißt, wann immer Übungen anstehen, Übungsplätze zu nutzen sind, auszubauen sind, alles, was im Bereich einer territorialen Weiterentwicklung geht, Erweiterungen von Kasernen und Übungsbereichen, da sind wir natürlich als Landeskommando drin, weil es schlichtweg unsere originäre Aufgabe ist, das mitzumachen, sodass ich in einem stetigen und ständigen Austausch mit nicht nur den Standorten bin, sondern auch mit den dort vor Ort befindlichen Standortältesten, so wie ich auch Standortältester auch in Doppelfunktion für Erfurt bin, aber auch mit den Kommandeuren. Da sind wir in einem wirklich engen und auch gemeinsamen Austausch, denn der Auftrag ist ja der gleiche.
Enger gemeinsamer Austausch bringt mich nochmal zu dem fast schon letzten Thema unseres Podcasts. Wir sind schon bei Minute 25. Darüber müssen wir trotzdem nochmal reden, weil es in der Vergangenheit deutschlandweit, Franco A. ist da so ein Stichwort, immer wieder auch Meldungen darüber gab, Soldatinnen und Soldaten stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nicht alle, aber einige, die machen dann immer besonders Schlagzeilen. Oftmals war von rechtsextremen Tendenzen die Rede, Sie wissen, wovon ich rede, Sie nicken schon. Wie würden Sie die Lage in Thüringen beschreiben? Gibt es da solche Fälle? Kennen Sie das? Wie ist da die Situation?
Bei der Größe der Bundeswehr insgesamt von über 260.000 Menschen, die wir haben, knapp 180.000 Soldatinnen und Soldaten und dann nochmal, ich sag mal, rund 80.000 zivile Angestellte, können Sie gar nicht vermeiden, dass Sie unter Umständen rechtsextreme Reichsbürger, wie auch immer, im kleinen, mittleren oder, wir haben es ja auch schon erlebt, im großen Bereich und tatsächlich ausgewählten und kleineren Zahlen haben. Wir sind dort hoch aufmerksam und sehr wachsam. Wir werden dort auch intensiv unterstützt vom militärischen Abschirmdienst und versuchen, wo immer wir dort etwas feststellen, die Dinge so schnell wie möglich aufzuklären und dann auch entsprechend zu handeln. Wir haben ja ein relativ weit gefasstes Spektrum von dem Disziplinarrecht über das Wehrstrafrecht und dann natürlich auch das zivile Strafrecht noch mit dazu. Und ich sage das in aller Deutlichkeit. Wir tolerieren das in keinster Art und Weise und greifen auch mit allen Möglichkeiten, die wir dort haben, konsequent durch, weil diese Menschen haben in der Bundeswehr überhaupt kein Bleiberecht oder Existenzrecht als Angehörige in der Bundeswehr, dann müssen Sie sehen, wo Sie das woanders machen. Auch, aber selbst im Zivilen sage ich Ihnen das. Ich lehne das kategorisch ab.
Deutliches Statement. Ich habe rausgehört, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe, dass Sie sagen, die Strukturen, die es gibt, um auf solche Sachen aufmerksam zu werden, die halten Sie für ausreichend?
Ja.
Ja, okay. Und da würde ich nur noch die zweite halbe Frage noch mal stellen vom Anfang. Kennen Sie konkrete Fälle in Thüringen, wo Schritte notwendig wurden?
Nein.
Kennen Sie nicht? Okay.
Dann würde ich die Abschlussfrage stellen. In der Öffentlichkeit wird gerade intensiv über Wehrpflicht diskutiert. Alle möglichen Formen sind da in der Diskussion. Aus Ihrer Sicht, die Sie ja auch auf Reservisten angewiesen sind, was würden Sie zur Wehrpflicht sagen? Ist sie notwendig künftig wieder?
Ein Wehrpflichtmodell, in welcher Art auch immer, neuer Wehrdienst, Wehrpflicht 6 Monate, 12 Monate. Es gibt ja, Sie hatten ja gesagt, es gibt vielfältigste Überlegungen. Erachte ich unter der derzeitigen Rahmenbedingung außen- und sicherheitspolitisch für geboten. In welcher Form auch immer das kommt, das ist eine politische Entscheidung, die hier getroffen werden muss. Ich kann als Staatsbürger etwas dazu sagen, eine Meinung dazu haben. Als Soldat kann ich Ihnen nur sagen, wäre ein neues Wehrdienstmodell zielführend, um alle Aufgaben, die wir haben, besser erledigen zu können.
Das nehmen wir an der Stelle, lieber Oberst Klab, als Schlusswort unseres heutigen Podcasts. Reden wir über Thüringen. Ihnen herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns waren. Kai, dir herzlichen Dank für die Vorbereitung dieser Folge, die im Wesentlichen beim Kollegen Mutra vorbereitet wurde. Ich darf noch sagen, wenn es gefallen hat, dann gerne liken, teilen, bei Spotify Sternchen verteilen und so weiter. Ihr kennt das alles, sage ich jetzt immer wieder, wenn ich hier abmoderiere, und darf mich an dieser Stelle verabschieden.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.